Radio Prag, Nachrichten.
Die Regierung will ihre Reformen weiterhin durchsetzen, sagte Premier Necas am Freitag im Abgeordnetenhaus. Gewerkschafter planen weitere Protestaktionen. Im Juni wird ein Streik ausgerufen. Eine Absichtserklärung zur Förderung der deutschen Sprache wurde am Freitag in Prag unterzeichnet. Die Regierung werde trotz des Zerfalls der Koalition aus ODS, Top 09 und der VV-Partei ihre Politik nicht ändern. Sie wolle ihre Reformen weiterhin durchsetzen. Premier Petr Nečas erklärte dies in seiner Rede im Parlament vor der Stellung der Vertrauensfrage. In seiner Rede beschuldigte er des Weiteren die oppositionelle Sozialdemokratische Partei, populistische Politik zu betreiben. Premier Petr Nečas hat sich entschlossen, die Vertrauensfrage zu stellen, nachdem der kleinste Koalitionspartner, die Partei der öffentlichen Angelegenheiten VV, zerbrochen war. Nečas will sich nun auf die Gruppe der ehemaligen VV-Abgeordneten um die Vizepremierministerin Carolina Pieck stützen, um weiter regieren zu können. Von seiner Forderung, Pieck müsse wenigstens eine Abgeordnetenfraktion bilden, also 10 Abgeordnete um sich versammeln, ist Nečas bereits abgerückt. Die Vertrauensfrage wurde auch mit der Abstimmung über die Kirchenrestitution verknüpft. Das Ergebnis der Abstimmung entnehmen Sie unserer Webseite. Bis Ende Juni soll ein Streik in Tschechien ausgerufen werden. Darauf haben sich am Freitag Gewerkschafter und Aktivisten von der Plattform Stop Vladě, Stopp der Regierung, geeinigt. Sie planen gemeinsam eine Serie Protestaktionen gegen die Regierung Nečas, die mit dem Streik gipfeln wird. Erwogen wird auch die Besetzung von einigen Ministerien und Hochschulen. Darüber informierte der Chef der Böhmisch-Mährischen Konföderation der Gewerkschaftsverbände, Jaroslav Zavadil. Die Gewerkschafter und Aktivisten wollen ein neues Koordinierungszentrum gründen, das die Protestaktionen vorbereiten wird. Der Ausbau des Atomkraftwerks Temelin war das Hauptthema des Gesprächs, zu dem der tschechische Industrie- und Handelsminister Martin Kuba und der US-amerikanische Minister für Energiepolitik Stephen Crew am Freitag in Prag zusammengetroffen sind. Amerikanische Politiker setzen sich in der letzten Zeit immer mehr für das Konzern Westinghouse ein, das sich neben dem französischen Konzern Areva und dem tschechischen Maschinenbauunternehmen Škoda im tschechisch-russischen Konsortium mit dem russischen AKW-Bauer Atomstroyexport und dem Gedropress um den Ausbau von Temelin bewerben. 2013 soll der Sieger des Auswahlverfahrens bekannt gegeben werden. Er habe dem US-Minister versichert, dass das Auswahlverfahren transparent und nach dem Zeitplan laufe, führte Kuba nach dem Treffen an. Er habe den Minister auch darauf aufmerksam gemacht, dass es wichtig sei, tschechische Firmen in den Auftrag einzuschließen, fügte er hinzu. Am Freitag unterzeichneten im Abgeordnetenhaus der Vorsitzende der Assoziation der tschechischen Regionen, Michal Hašek, und die Botschafter der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich, Detlef Lingemann und Ferdinand Trautmannsdorf, eine Absichtserklärung zur Förderung der deutschen Sprache in Tschechien. Für deutsche und österreichische Firmen ist es schwierig, Fachleute mit Deutschkenntnissen hierzulande zu finden, da das Interesse für den Deutschunterricht in Tschechien sinkt und Schüler Englisch als Fremdsprache bevorzugen. Laut der Forschung des Instituts für soziale und ökonomische Analysen vom Jahr 2010 halten nur 3,9 Tschechen Deutschkenntnisse als unentbehrlich, während sich bei Englisch 35% der Befragten in diesem Sinne ausgesprochen haben. Zum Schluss das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien klar und sonnig, bei Höchsttemperaturen von 25 bis 30 Grad Celsius. In Lagen über 1000 Metern bei 22 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Margareta Kachlíková.
Herzlich willkommen bei Radio Prag, herzlich willkommen bei den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Das Ende dieser Woche ist in der Tschechischen Republik von Spannung geprägt. Premier Nečas versucht nämlich, seine Regierung am Leben zu halten und hat dem Parlament die Vertrauensfrage gestellt. Wir berichten. Früher waren sie eingespielte Handelspartner, Tschechien und Russland. Nach der Wirtschaftskrise müssen sie nun aber ihre Beziehungen wieder aufbauen. Wir haben uns die Handelskontakte der beiden einmal näher angesehen. Und im Sprachkurs heute Backe, Backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Alles über Gebäck wieder bei uns. Und im Reiseland laden wir Sie auch heute wieder zu einem Ausflug ein. Hören Sie einen Bericht über ein Schloss, das jahrelang das Zuhause von Goethes letzter großer Liebe war und im mittelböhmischen Trebivlice in der Nähe von Lovosice steht. So viel zu den Themen des Tages. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Marco Zimmermann. Ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie dran. Am Freitag bittet Premier Peter Nečas das Abgeordnetenhaus um das Vertrauen für sein Kabinett. Hintergrund ist der Austritt der Partei der öffentlichen Angelegenheiten aus der Regierungskoalition. Die Demokratische Bürgerpartei ODS von Nečas und die Partei Top 09 von Außenminister Karel Schwarzenberg müssen nun eine neue Mehrheit im Abgeordnetenhaus zusammenstellen. Diese soll durch eine Splittergruppe der VV-Partei um Vizepremierministerin Carolina Pieck und einige weiterhin regierungstreue VV-Abgeordnete gewährleistet werden. Über den Stand der Dinge nun ein Bericht von Till Janzer.
Die Sondersitzung des Abgeordnetenhauses, bei der Premier Nečas die Vertrauensfrage stellen will, hat am Freitagvormittag begonnen. Am frühen Nachmittag standen die Abgeordneten noch am Rednerpult. Die Abstimmung erfolgt erst anschließend. Wie lang geredet wird, war bis zuletzt unklar. Zuerst hatte die Opposition eine Hinhaltetaktik, das sogenannte Filibustern, angekündigt. Doch kurz vor der Sitzung gab der sozialdemokratische Oppositionschef Bohuslav Sobotka bekannt, dass seine Fraktion die Abstimmung doch nicht künstlich hinauszögern wolle. Erster Redner war Premier Nečas. Für die Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks fasste er den Inhalt seiner Ansprache an die Abgeordneten mit folgenden Worten zusammen.
Ich habe sie um das Vertrauen gebeten und ich habe ihnen gesagt, dass die Abgeordneten der Koalition zusammenhalten müssen, weil auf die Regierung im Falle des Vertrauensvotums keine leichten Zeiten warten. Auf uns warten scharfe Schlachten im Parlament, in denen wir nur bestehen, wenn wir Kompromisse finden, sie einhalten und letztlich auch verteidigen.
Er wolle mit der Durchsetzung seines Reformprogramms fortfahren. Die Alternative hieße politische und wirtschaftliche Instabilität, so der Regierungschef weiter. Scharfe Kritik kam aus dem Lager der Opposition. Bohuslav Sobotka hatte noch vor dem Beginn der Sitzung bei einer Pressekonferenz die Abhaltung von vorgezogenen Neuwahlen gefordert.
ODS, Top 09 und die abtrünnigen Abgeordneten der VV-Partei haben vor Neuwahlen einfach Angst. Und zwar, weil die Bürger unzufrieden sind mit dem, was die Regierung vollführt hat. Und sie einen Wechsel wünschen.
Sobotka spielte damit auf die größte Demonstration gegen die Regierungspolitik seit 1989 an, zu der sich am Samstag vor einer Woche rund 100.000 Menschen eingefunden hatten. In seiner Rede vor den Abgeordneten forderte der Sozialdemokratenchef Dan Nečas auf, sich ein Beispiel an seinem niederländischen Amtskollegen zu nehmen. Dieser hat sich nach dem Vertrauensentzug durch die Nationalisten um Wilders für vorgezogene Neuwahlen entschieden. Die Mehrheit für Nečas Kabinett scheint indes gesichert. Nötig ist nach der tschechischen Verfassung die Mehrheit der anwesenden Abgeordneten. Da 5 Parlamentarier nicht an der Sondersitzung teilnehmen, reichen am Freitag bereits insgesamt 98 Stimmen. Laut den Ankündigungen will der Premier die Vertrauensfrage im Zusammenhang mit der Abstimmung über das Gesetz zur Kirchenrestitution stellen.
Das war Till Janzer mit dem aktuellen Stand der Verhandlungen im Parlament. Über die weiteren Entwicklungen halten wir Sie auch über das Wochenende in unseren Nachrichten auf dem Laufenden. Nun zur Wirtschaft. Tschechien drängt seit einiger Zeit darauf, die Exporte zu erhöhen. Dazu wird auch wieder vermehrt auf Beziehungen zu einem alten Bekannten gesetzt. Die zurückliegende Wirtschaftskrise hatte zwar den Handel der Tschechischen Republik mit Russland beeinträchtigt. Nach 2-jähriger Stagnation aber haben beide Länder den bilateralen Ex- und Import wieder angekurbelt. Maßgeblich zu dieser Aufwärtsentwicklung beigetragen hat die Tatsache, dass Russland am 16. Dezember vorigen Jahres der Welthandelsorganisation WTO beigetreten ist. Auf dem russischen Markt ist andererseits aber auch die Konkurrenz für die tschechischen Firmen nun gewachsen. Lothar Martin berichtet.
Für die tschechischen Exporteure ist der russische Markt, gleich nach dem Binnenmarkt der EU, von zentraler Bedeutung. Noch bis vor kurzem aber haben hohe Zölle und Steuern den Unternehmern das Geschäft erschwert. Nach dem Beitritt Russlands zur WTO aber ist vieles einfacher geworden, erklärt Tschechiens stellvertretender Minister für Industrie und Handel Martin Klapa.
Aus dem Beitritt Russlands zur Welthandelsorganisation kann die Europäische Union in ihrer Gesamtheit einen Vorteil von bis zu 4 Milliarden Euro ziehen. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die mit dem Export verknüpften Kosten für alle europäischen Firmen geringer geworden sind.
Auch für die Unternehmer aus Tschechien, die auf dem russischen Markt vor allem Maschinen, Elektrotechnik, chemische Produkte und medizinische Ausstattung absetzen, ergeben sich jetzt ganz andere Möglichkeiten.
Die tschechischen Unternehmer reisen vor allem nach Moskau und St. Petersburg. Ich darf Ihnen aber empfehlen, dass Sie Ihre Schritte vielmehr auch in die im Wachstum begriffenen ländlichen Gegenden lenken sollten, denn dort gibt es ein riesiges Potenzial.
Erklärte der Vizehandelsrat der Russischen Föderation, Nemet Chanov. Dieses Potenzial können die Unternehmer aus Tschechien jedoch nicht mehr so leicht abschöpfen wie früher. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatten sich viele böhmische und mährische Firmen aus Russland zurückgezogen. Jetzt aber haben sie starke Konkurrenz, besonders aus Deutschland, Frankreich, Italien und den USA erhalten. Das bestätigte auch der Direktor der Kammer für Handelsbeziehungen mit den GUS-Staaten, František Masopust.
Der russische Kunde ist wählerisch geworden, auch deshalb, weil er sehr solvent ist. Wir haben einen gewissen Vorteil, weil wir in Russland bekannt sind durch die Exporte, die wir dort schon mehrere Jahrzehnte realisieren. Aber wir haben noch nichts gewonnen.
Dennoch, alle Kennziffern sprechen dafür, dass die Handelsbeziehungen zwischen Tschechien und Russland zu neuer Blüte reifen. So ist der tschechische Export nach Russland im Jahresvergleich vergangenes Jahr um rund 1 Milliarde Euro gestiegen und der Import aus Russland sogar um ca. 1,6 Milliarden Euro. Die weitere Entwicklung des bilateralen Handels mit Russland wird aber jetzt wohl auch davon abhängen, wie die Weltwirtschaft in naher Zukunft gedeiht.
Ein Bericht von Lothar Martin. Falls Sie sich einmal überlegen, Tschechien zu besuchen und sich etwas in einer Bäckerei zu kaufen, dann hören Sie nun genau hin. Markéta Kachlíková liefert Ihnen in unserem Sprachkurs die nötigen Vokabeln.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. In der letzten Ausgabe haben wir uns im Supermarkt umgesehen. Auch heute wird eingekauft, und zwar in einer Bäckerei. Die Bäckerei heißt auf Tschechisch
Pekarství
oder
Pekárna.
Genauso kann man einfach sagen, ich gehe zum Bäcker.
Jdu k pekáři.
Beim Bäcker kauft man meist Brot,
Chléb,
bzw.
Chleba.
Ein Brotlaib heißt
Bochník
oder
Pecen.
Zu Hause schneidet man das Brot
krájet chleba
in Scheiben
krajíce.
Der letzte Schnitt eines Laibs heißt dann Brotkanten
patka.
Manche Leute mögen am Brot vor allem eine knackige Kruste
gurka.
Manche bevorzugen eher die weiche krumme
střída.
Aus Hefeteig backt man das sogenannte weiße Gebäck
bílé pečivo.
Das heißt Hörnchen
rohlíky
und Brötchen
housky.
Die letztgenannten heißen auch
Semmel.
Das deutsche Wort Semmel kann man hier leicht herauserkennen. Immer beliebter geworden sind in den letzten Jahren auch in Tschechien die Vollkornbackwaren.
Celozrnné pečivo.
Gerne gegessen werden auch zum Beispiel Kornspitz, auf Tschechisch
Kornspitz,
Croissant,
Croissant,
Knüppel,
Dalamánek
oder Kaiserbrötchen,
Kaiserka.
Damit sie besser schmecken und aussehen, werden die Backwaren bestreut, und zwar mit Salz,
Sol,
Sesam,
Sesam,
Mohn,
Mark
oder unterschiedlichen Samen,
Seminka.
Danach eignen sie sich nur noch für Toasts,
Toasty
und als Röstbrot,
Topinky.
Natürlich wird beim Bäcker auch süßes Gebäck,
Sladké pečivo,
verkauft, wie Kuchen, Plunder, Kekse und weitere. Dazu aber beim nächsten Mal. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Ob Ulrike von Levetzow Brot mochte, das können wir Ihnen nicht sagen. Goethe gehörte aber wohl definitiv zu ihren Vorlieben. Ulrike von Levetzow war nämlich die letzte große Liebe des Dichters Johann Wolfgang von Goethe. Den Heiratsantrag des berühmten Literaten wies die junge Adlige jedoch ab. Sie hat nie geheiratet. Fast ihr ganzes Leben verbrachte sie auf dem Schloss in der Gemeinde Trzebivlice. Deutsch hieß der Ort Triblitz. An Goethes letzte Liebe erinnert bis heute ein kleines Museum, das im ehemaligen Gartenhaus des Schlosses untergebracht ist. Martina Schneibergower begleitet sie im folgenden Reiseland Tschechien auf den Spuren von Ulrike von Levetzow in Triblitz.
Reiseland Tschechien.
Trzebivlice liegt im Südwesten des böhmischen Mittelgebirges und ist mit Bus oder Bahn von Lovosice aus einfach zu erreichen. Die Gemeinde mit ihren rund 800 Einwohnern ist bis heute das stete Ziel von Literaturliebhabern und Forschern aus der ganzen Welt. Häufig kommen auch Reisegruppen nach Trzebivlice, die meisten aus Deutschland, erzählt Menusche Pazderová. Sie hat jahrelang an der hiesigen Schule unterrichtet und kennt sich nicht nur in der Geschichte des Ortes gut aus. Sie weiß auch viel über die berühmteste Persönlichkeit, die in Trzebivlice je gelebt hat, Ulrike von Levetzow. Die Lebensgeschichte der Adligen sei quasi zu ihrem Hobby geworden, sagt Pazderová. Die ehemalige Lehrerin kümmert sich um das Museum, in dem mit höchster Sorgfalt viele persönliche Gegenstände der Baronin von Levetzow aufbewahrt werden. Das längliche, niedrige Museumsgebäude befindet sich im einstigen Schlosspark. Gleich hinter der Eingangstür stößt der Besucher auf das erste Exponat. Es erinnert an einen alten, mit Moos bewachsenen Prellstein. Venuše Pazderová.
Der Kamen se hřbitova psů, protože baronka měla svůj psí hřbitov pro své pejsky.
Das ist ein Grabstein vom Hundefriedhof. Baronin von Levetzow hat einen Friedhof für ihre Hunde eingerichtet. Ein Foto des Friedhofs ist hier auch zu sehen. Den Hundefriedhof gibt es aber nicht mehr. Dort ist inzwischen ein Fußballplatz entstanden. Auf dem Stein ist der Name Trim noch zu sehen. Ulrike von Levetzow schrieb in ihren Erinnerungen, dass Trim ihr Lieblingshund war. Sie räumte aber ein, dass bei ihr eigentlich jeder dritte Hund Trim hieß. Auf dem Grabstein sind einige Einschnitte zu erkennen. Dies zeugt davon, dass Ulrike wirklich mehrere Hunde namens Trim hatte.
Ja, takže ono je tam, se podíváte, jsou tam takové zářezy, za ten její život těch Trimů bylo opravdu několik.
Die Begegnungen zwischen Ulrike von Levetzow und Johann Wolfgang von Goethe spielten sich in den Jahren 1821 bis 1823 ab, also lange bevor sich Ulrikes Familie in Trzebivlice niederließ. Ulrike von Levetzow wurde 1804 in Löbnitz geboren. Ihre Mutter war Amalie von Brösicke und ihr Vater war der spätere Hofmarschall Joachim von Levetzow. Venuše Pazderová macht auf einige Fotos aufmerksam.
Maminka byla velice mladá, bylo jí necelých 16 let, do roka se narodila další dcera.
Die Mutter war sehr jung, nur 16 Jahre alt, als Ulrike zur Welt kam. Ein Jahr später wurde Ulrikes Schwester Amalie geboren. Danach zerbrach jedoch die Ehe der Eltern. Ulrikes Mutter heiratete bald den Vetter ihres ersten Mannes, Friedrich von Levetzow. Mit ihm hatte sie die dritte Tochter, Bertha. Diese Ehe war den Erinnerungen zufolge sehr glücklich, aber kurz. Friedrich von Levetzow fiel 1815 in der Schlacht bei Waterloo. Für Ulrikes Mutter war das ein schwerer Schlag. Sie reiste viel und hielt sich oft im Palais ihrer Eltern im Marienbad auf. Ulrike wurde zuvor in eine Mädchenpension nach Straßburg geschickt. Goethe begegnete der 17-jährigen Ulrike zum ersten Mal 1821 in Marienbad. Als ihr Großvater sie dem Dichter vorstellte, ahnte Ulrike gar nicht, dass Goethe ein berühmter Dichter ist. Der 72-jährige Goethe hat sich in Ulrike verliebt.
Jí bylo 17 let, Goethe mu bylo 72 a Goethe se do ní zamiloval.
Goethe traf Ulrike von Levetzow erneut während seiner Kuraufenthalte in den Jahren 1822 und 1823. Der verliebte Dichter machte der 19-jährigen Ulrike 1823 einen Heiratsantrag. Erzherzog Karl August von Weimar persönlich war der offizielle Brautwerber. Der Erzherzog unterstützte den Heiratsantrag und versprach Ulrikes Familie ein sorgenloses Leben an seinem Hof. Der Heiratsantrag wurde aber höflich abgelehnt. Ulrike schrieb später in ihren Erinnerungen an Goethe, sie habe gar keine Lust verspürt zu heiraten. Und sie blieb unverheiratet bis zu ihrem Tod. Sie überlebte Goethe um 62 Jahre, denn sie starb im Alter von 95 Jahren. Venuše Pazderová.
Pan Goethe se s odmítnutím opustil Čechy a už se do Čech nikdy nevrátil.
Die Abweisung des Heiratsantrags hatte Goethe tief getroffen. Seinen Schmerz drückte der Dichter in seiner berühmten Marienbader Elegie aus. Er reiste damals gleich ab und kehrte nie wieder nach Böhmen zurück. Über die Gründe für die Abweisung wird spekuliert. Es wird erzählt, dass Ulrikes Mutter vor der Vorstellung nicht begeistert war, dass Goethe, der zuvor auch ihr Verehrer war, auf einmal ihr Schwiegersohn werden sollte. Ulrike äußerte sich in dem Sinne, sie habe Goethe lieb wie einen Vater. Aber er sei durch seinen Sohn August, von dessen Frau in Weimar, gut versorgt und brauche sie daher nicht. Viel später soll Ulrike erwähnt haben, sie sei dank Goethe bekannt geworden. Ich meine aber, dass Ulrike ihre Popularität nicht nur Goethe verdankt. Sie war nämlich eine sehr engagierte Frau, die vielen Menschen aus ihrer Umgebung geholfen hat. Graf von Klebitzberg, dem das Herrschaftsgut von Trebelitze gehörte, heiratete 1843 seine langjährige Freundin, Ulrikes Mutter Amalie von Brösig-Litze-Suff. Nach dem Tod des Stiefvaters und der Mutter hat Ulrike Trebelitze geerbt. In Trebelitze aber Ulrike sehr beliebt, erzählt Venuše Pazderová.
Graf von Klebersberg, dem das Herrschaftsgut von Trebelitze gehörte, heiratete 1843 seine langjährige Freundin Ulrikes Mutter Amalie von Brösig-Litze-Suff. Nach dem Tod des Stiefvaters und der Mutter hat Ulrike Trebelitze geerbt. In Trebelitze war Ulrike sehr beliebt, erzählt Venuše Pazderová.
Sie gründete hier eine Art Kantine für arme Leute, für die sie jeden Tag im Schloss gekocht wurde. Wenn jemand im Dorf erkrankte, schickte die Baronin ihren Leibarzt zu ihm. Wenn jemand starb, besuchte sie die Familie des Verstorbenen, um sie zu trösten. In Trebelice wurde damals auch eine Synagoge erbaut, denn die Baronin war sehr tolerant.
Ulrike von Levetzow unterstützte zudem das spätere Prager Nationalmuseum und gründete ein Asylhaus in Prag. Die Bewohner von Trebelice erinnern sich an die Baronin als eine passionierte Jägerin und Sammlerin von Gemälden und Grafiken. Nach Ulrikes Tod erbte ihr Neffe Adalbert Baron Rauch den Besitz. Er veräußerte das Schloss 1901 an die Stadt Most. Aus dem Grund befindet sich bis heute ein Teil des Nachlasses der Ulrike von Levetzow im Stadtmuseum in Most. In der 1999 eröffneten Dauerausstellung in Trebelice sind aber viele persönliche Sachen der Baronin zu sehen.
Wir stellen hier Gegenstände aus, die zuvor im Depot des Schlosses aufbewahrt wurden. Zudem sind hier viele persönliche Andenken an Ulrike zu sehen. Und zwar Dinge, die Bewohner von Trebelice dem Museum geschenkt haben. Denn wenn sich die Baronin von einem der Bediensteten verabschiedete, schenkte sie ihm in der Regel ein Andenken. Zu sehen sind ebenso mehrere Kleidungsstücke, Bilder und Bücher. Ulrike hob alle Andenken an Goethe auf. Es war aber ihr letzter Wunsch, dass die Korrespondenz mit Goethe nach ihrem Tod verbrannt wird. Die Asche sollte in einer Urne in ihr Grab gelegt werden. Sie wollte verhindern, dass die Briefe missbraucht werden.
Erhalten geblieben ist der Umschlag, in dem das Schriftstück mit Ulrikes letzten Willen aufbewahrt wurde. Im Museum bewundern kann man zudem Ulrikes Zeichnungen und Stickereien. Diese erinnern an die Mädchenschule, die die Baronin im Dorf gründete und an der sie mit ihrer Schwester Handarbeiten unterrichtete. Kurios wirkt in der Dauerausstellung ein zierlicher und reich verzierter Schuh, wie aus dem Märchen über Aschenbrödel. Der zweite Schuh von dem Paar ist nicht verloren gegangen, wie man annehmen könnte. Frau Pazderová zufolge kann man ihn im Museum in Most besichtigen. Auch noch über 100 Jahre nach ihrem Tod zieht Ulrike von Levetzow Verehrer aus der ganzen Welt an. Davon zeugen die Eintragungen im Gästebuch, das im Museum in Trebivlice ausgelegt ist. Ein indischer Literaturstudent zum Beispiel suchte in Trebivlice nach Material für eine Studie zum Thema Goethe und Frauen. Selbst ein japanischer Literaturliebhaber wanderte auf Ulrikes Spuren in Trebivlice. Das Museum ist jeden Samstag und Sonntag von 9 bis 11 und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Nach Absprache kann man das Museum auch zu einem anderen Termin besuchen.
Mit dem Reiseland geht unsere heutige Sendung leider wieder ihrem Ende zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Beiträge finden Sie in Schrift und Ton auch auf unserer Webseite www.radio.cz. Dort finden Sie auch regelmäßig aktualisierte Nachrichten. Natürlich haben auch wir ein Facebook-Profil, wo Sie auch jederzeit Kommentare abgeben können. Und Sie können uns natürlich auch auf Ihren mobilen Geräten empfangen. Einfach die kostenlose App des Tschechischen Rundfunks installieren und Radio Prag ist auch unterwegs immer dabei. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Durch die Sendung führte sie Marco Zimmermann. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.